Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Dennis?
Ja?
Wir müssen uns die Sache nochmal überlegen, ob wir das hier mit den Folgen weitermachen können, weil ich habe eine Studie gefunden.
Ich bin gespannt.
Also ich habe keine Studie gefunden, ich habe ein Review gefunden, sage noch viel besser.
Ja.
Und zwar The Scientific Basis of Guideline Recommendations on Sugar Intake.
Also die Grundlage dafür, was in Leitlinien drin steht, wie viel Zucker man zu sich nehmen soll.
Richtig, was sollten wir eigentlich nehmen? Ja, wie viel ist zu viel? Und ja,
jetzt bin ich gespannt.
Ist alles nicht, wie wir erzählt haben, voll unfair, was wir machen. Zuckerindustrie-Bashing.
Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Wie viel von deiner Aufregung ist ernst gemeint? Von wem ist die Studie?
Das International Life Sciences Institute, in den 80ern schon. Gegründet von einem führenden Mitarbeiter von Coca-Cola.
Ah.
Und dann waren eventuell auch noch andere Unternehmen dabei, Hershey's.
Mhm, die machen Schokolade in den USA.
Kraft.
Die machen alles.
Und Kellogg, noch nie gehört.
Ja, die haben auch was mit Zucker zu tun.
Die haben Gelder dazu gegeben.
Das heißt, die haben ein Institut gegründet und dieses Institut schreibt dann Reviews.
Genau, und
zu
das ist
Frage,
alles, wie viel Zucker, was ist eigentlich gut? Hier steht drin, das ist alles nicht wissenschaftlich fundiert.
Okay, jetzt
Evidenz
war ich
ist total
ganz
schwach.
Kurz davor, jemanden draußen in der Regie zu bitten, mir Zucker für meinen Kaffee hier zu bringen. Aber dann bleibt der
Lass
Kaffee schwarz und wir können doch weiterreden.
Genau, also Studie ist natürlich gar nicht neutral und das ist auch natürlich, man kennt es, keine neue Nummer, was die da abgezogen haben. Ja, das ist dieser Sponsoring-Bias da. Haben wir jemanden, der das wirklich vernünftig einschätzen kann. Das ist Armin Vallée von der Verbraucherzentrale.
Wenn man zurückgeht in die 60er Jahre, hat man klar und deutlich nachweisen können, ja, dass die Zuckerindustrie versucht hat, den Zusammenhang mit Herzerkrankungen zu verschleiern. Man hat Forscher gekauft, die entsprechende Studien herausgebracht haben. Auch in Deutschland hat man zum Beispiel den Zusammenhang mit Karies und Zucker versucht zu verharmlosen.
Wenn ich die Zuckerindustrie bin, dann ist das ja sogar okay, dass ich da diese Meinung dazu habe. Aber die Frage ist, warum hört irgendjemand der Zuckerindustrie zu, wenn es um die Frage geht, wie gesund oder ungesund Zucker ist?
Richtig.
Von der Zuckerindustrie oder von der Lebensmittelindustrie beauftragte Studien kommen zu 80% zu dem Ergebnis, da gibt es keinen Zusammenhang, sind es neutral finanzierte Studien, kommt man zu 80% sehr wohl zu einem Zusammenhang. Also auch da sehen Sie, wie stark hier der Lobbyismus auch in die Wissenschaft reindringt.
Das muss man natürlich auch sagen, also ein Punkt, den ja die Industrie immer machen kann bei diesen Studien ist, dass es fast immer nur möglich ist, Korrelationen nachzuweisen und nie Kausalität.
Ja.
Das hat natürlich was mit der Komplexität von Ernährung zu tun. Das macht es natürlich der Industrie auch besonders leicht, da Zweifel zu säen. Weil das erste Argument ist immer, ja, es ist ja nicht bewiesen, dass es ursächlich ist. Es ist auch praktisch nicht zu beweisen, aber das heißt nicht, dass es nicht ganz starke Hinweise aus der Korrelation gibt, die schon den Schlussfolgerung zulassen, dass Zucker ursächlich ist für bestimmte Dinge.
Ja. Und Vallée hat hier ein Stichwort am Ende natürlich genannt, Lobbyismus. Darum soll es heute vor allen Dingen gehen, um die Lobby der Lebensmittelindustrie, die sie hat. Das ist Fakt, ja. Was hat die für Mittel zur Verfügung? Wie groß ist da die Macht, die sie hat, damit der Status quo erhalten bleibt, damit sich nichts ändert in der Welt, in der wir leben.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Ne Dosis Wissen Spezials zum Thema Adipositas. Heute ist Freitag, der 15.8. und wir gucken genau auf die Politik. Was könnte die denn tun? Ja, weil das muss man ja auch immer, ne? Das sind zwei Dinge, die man gleichzeitig nennen muss. Lobby, Politik, das gehört zusammen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau.
Und ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin auch Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau.
Und ich glaube, wir sind beide ein bisschen wütend.
Immer.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
So, fangen wir mal an. Warum gibt's solche gekauften Studien? Das muss man ja, oder gekauften Reviews überhaupt, muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja oldschool, habe ich schon am Anfang gesagt. Das gibt's schon lange. Und jetzt wird's historisch relativ spannend. Wer hat das zuerst gemacht? Die Tabakindustrie. Mhm. Ja, Tobacco Playbook. Mhm. Hör, sagt dir was, sagt vielleicht dem einen oder der anderen auch was. Witzigerweise hat unser Rechercheteam rausgefunden, die Tabakindustrie hat das auch wiederum geklaut. Und zwar von der Sugar Research Foundation. Das heißt, sie haben gegenseitig voneinander abgeschrieben. Mhm. Aber dieses sich kaufen lassen und da Gelder reinfließen lassen für Studien, das ist eine alte Geschichte, und dazu lassen wir zu Wort kommen die Person, die sich damit extrem gut auskennt, und das ist Marion Nestle.
You follow the tobacco industry playbook, because the tobacco industry set the rules for how you try to convince people that smoking cigarettes really isn't harmful. It's your fault if you smoke. We're not putting a gun up to your head forcing you to smoke. Oh, the research is done on too few people. The research didn't follow long enough. It didn't control for other bad habits that people might have. So you cast doubt on the research. You buy your own research. You fund research that's likely to give you the kind of results you want. You blame personal responsibility. Mm-hmm. You indulge in self-regulation. You don't have to regulate us. We'll take care of it. Mm-hmm. You know, we just won't sell cigarettes in places. And then behind the scenes, you lobby. You make sure that your legislators don't pass legislation that might impede sales. You do all of those things. Mm-hmm. Food companies do the same.
Marion Nestle beschreibt das vor allem in ihren beiden Büchern Food Politics und Soda Politics wirklich ausführlich. Und wer sich da tiefer dafür interessiert, dem kann ich nur empfehlen, eines oder beide Bücher zu lesen. Oder es gibt auch exzellente Audiobooks in englischer Sprache von den beiden Büchern, die sind schon ein paar Jahre älter. Das eine kommt aus den 2000er Jahren, das andere aus den 2010er Jahren. Aber die sind absolut lesens- und hörenswert. Genau. Es spielt auch gar keine so große Rolle, dass die Untersuchungen, die sie gemacht hat, sich alle auf die USA beziehen. Mhm. Denn wie sie das auch so sagt, es gibt da ein Playbook. Das ist natürlich nicht so, dass man irgendwo jetzt googeln kann und man findet dieses Playbook.
How to.
How to, genau, beeinflusse deinen Abgeordneten, ja.
Aber ich wäre mir gar nicht so sicher. Egal, weiter im Text.
Vielleicht findet man sogar das, um Gottes Willen. Aber man kann auf jeden Fall übertragen. Und es gab zum Beispiel in diesem Jahr in Großbritannien die wirklich gut zu beobachtende Situation, dass neue Regularien eigentlich umgesetzt werden sollten. Die waren auch schon beschlossen. Mhm. Und es gibt eine exzellente Recherche des Guardian, die ist auch frei zugänglich im Netz, wie das in Großbritannien von der Lobby verhindert worden ist. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das 1:1 dieses Playbook. Das Infragestellen, das Beeinflussen von Abgeordneten oder Handelnden in Ministerien, die dazu gebracht werden, Dinge, die eigentlich Konsens sind, für die es auch Mehrheiten in der Bevölkerung gibt, dass die auf keinen Fall irgendwie zum Tragen kommen. Und worum es immer geht, auf der Strecke quasi, wenn die Evidenz tatsächlich unstrittig da ist, dann wird verhindert, dass etwas zum Gesetz wird, und dann wird Freiwilligkeit vorgeschoben. Das, was Marion Nestle auch gerade schon gesagt hat.
Kannst doch selber entscheiden.
Und das ist dann die Illusion von irgendetwas, das wirkt. Das kann man in Deutschland auch beobachten. Das ist bei uns das Thema Nutri-Score. Der Nutri-Score, der grundsätzlich durchaus ein sinnvolles Mittel ist, also diese Ampeln, die auf den Lebensmittelpackungen von verarbeiteten Lebensmitteln in Deutschland aufgedruckt sind. Was ist das riesengroße Problem? Das Problem ist, es ist freiwillig. Ja, und in dem Moment, wo es freiwillig
dazu
ist,
kommen wir dann gleich noch. Den Nutri-Score haben wir auf der Agenda drauf. Jetzt nochmal konkret zum Lobbyismus. Man muss ja erstmal klarstellen, Moment, ganz kurz, es ist ja schon so, dass Lobbyismus per se nichts Böses ist.
Nee, man muss auch sagen, auch die Leute, die wir hier kritisch gegenüber der Lebensmittelindustrie zu Wort kommen lassen,
ja,
das sind Lobbyisten. Und zwar von der anderen Seite.
Genau.
Also Lobbyismus findet statt und das ist auch gewollt.
Genau. Und dazu haben wir auch mit Katrin Anhold von Lobby Control gesprochen. Und Lobby Control, ihr hört schon, ist ja eine eher kritische Organisation.
Lobbyorganisation gegen Lobbyismus, genau.
Aber die sagt was sehr, sehr Spannendes zu Lobbyismus.
Lobbyismus gehört zu unserer Demokratie dazu und es ist natürlich erstmal wichtig, dass jeder auch seine Interessen vorbringen kann, denn die Politik oder ein einzelner Politiker oder Politikerin kann ja nicht bei jedem Thema der oder die Expertin sein. Das heißt, es ist wichtig, dass die unterschiedlichen Gruppen, die an einem Thema ein Interesse haben, diese auch vortragen können und gehört werden. Denn nur wenn die Politik alle Interessen oder alle Stimmen gehört hat und diese abgewogen hat, kann sie auch die Entscheidung treffen, die am besten ist. Deswegen ist es durchaus wichtig, dass es Lobbyismus gibt und dass sowohl auch Verbände, aber eben auch die Zivilgesellschaft als Gegengewicht sozusagen die Interessen vortragen kann.
Aber es geht natürlich ganz entschieden darum, wer hat welche Zugangsmöglichkeiten.
Richtig.
Und das hat dann sehr schnell mit Geld zu tun.
Und zwar vor allen Dingen damit, ne? Geld ist Macht, war schon immer so, Macht, Kontrolle. Und das ist der Witz. Die Lebensmittelindustrie, die hat ja auch ein Interesse. Und das ist vor allen Dingen.
Die Unternehmen haben eigentlich am Ende nur ein Ziel, das ist Geld verdienen.
Geld verdienen. Und wenn dabei jetzt blöderweise, dummerweise ein ungesunder Lebensstil bei rauskommt, der ja gefährdet wird.
Ich glaube, da muss man auch nochmal auf was hinweisen, was wiederum Mary Nessel in ganz vielen Gesprächen herausarbeitet und auch in ihren Büchern aufgeschrieben hat. Es gibt da so eine Fehlwahrnehmung, und zwar nicht in der allgemeinen Bevölkerung, glaube ich, sondern gerade bei denen es wichtig wäre, dass sie das auseinanderhalten. Mhm. Und zwar bei ErnährungsberaterInnen. Wenn du dir das anschaust, wie sich die Organisierten oder auch die Nicht-Organisierten und die Organisation selbst und die Einzelpersonen gegenüber der Lebensmittelindustrie verhalten, dann gehen die erstmal davon aus, dass der Auftrag, jedenfalls kommt mir das so vor in der Wahrnehmung von außen, dass der Auftrag der Lebensmittelindustrie ist, Menschen gut und gesund zu ernähren.
Mhm.
Das ist nicht der Auftrag der Lebensmittelindustrie.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Je nach Abhängigkeit, wem die Unternehmen gehören, ist der Auftrag entweder einfach nur, möglichst gute Quartalszahlen zu liefern, wenn die zum Beispiel als Aktiengesellschaft irgendwie an Börsen notiert sind oder auch ansonsten Shareholdern irgendwie rechenschaftspflichtig sind. Wenn es Familienunternehmen sind, dann hast du die Hoffnung, dass die vielleicht eher langfristig denken und auch über Generationen hinweg ein Interesse daran haben. Und dann gibt es da eher die Chance, dass da echte Nachhaltigkeit irgendwo drinsteckt. Zumindest die Chance, das heißt nicht, dass es wirklich bei dem Unternehmen so ist. Und ja, es gibt ein paar Unternehmen, die gerade auch mit der Motivation gegründet worden sind, dass sie etwas anders machen.
Ja.
Also ich greife jetzt mal eins heraus, das ich ganz bewusst wähle, weil es wieder nicht um gesunde Ernährung geht.
Mhm.
Es gibt den ehemaligen, war quasi Lebensmittelkonzernmanager Schweißfurt, der irgendwann ausgestiegen ist und dann seine eigenen, ich sag den Markennamen jetzt auch mal, das sind die Hermannsdorfer Landwerkstätten hier in der Nähe von München.
Ja, sagen wir auch
Bio,
was, ja.
Bauernhof, Öko, Landwirtschaft, glückliche Schweine, alte Rassen, die quasi auf der Wiese tatsächlich wachsen dürfen und dann möglichst tierwohlgerecht geschlachtet werden und zu Wurst verarbeitet werden. Und da ist wieder genau der Punkt. Also das erfüllt jetzt schon wieder ganz viel von dem, wo wir sagen, Auftrag ist irgendetwas Gutes
schon
zu tun,
gut, ja.
Dabei natürlich auch Geld zu verdienen, heißt immer noch nicht, dass das unbedingt zu ausgewogener Ernährung führt.
Ja, am Ende kommt da eben doch Wurst raus.
So, und das ist ein bisschen, ich verzerre das bewusst so, aber das muss man sich mal bewusst machen, gerade weil, und das ist jetzt, ich meine, den Punkt, den habe nicht ich erfunden, ich habe mir den angelesen bei Nessel und anderen, das im Hinterkopf zu behalten, dass es da so eine Fehlprägung quasi auch gibt bei den Profis, erklärt dann wieder an vielen Stellen, warum bestimmte Diskussionen in der Auseinandersetzung mit den Lebensmittelkonzernen gar nicht geführt werden oder nicht richtig geführt werden.
Oder nicht weiterkommen.
Und ich muss mich, glaube ich, wenn ich was bewegen will, davon lösen, denen Motive unterzujubeln, die gar nicht haben können.
Die sind nicht da, ja.
Dann gehe ich immer in so einen ganz schiefen Austausch, weil ich von denen etwas erwarte, wo die Mitarbeiter von Lebensmittelkonzernen mir natürlich sagen müssen, aber das ist nicht mein Auftrag und das kann auch nicht mein Interesse sein.
Ja.
Und dann muss man anders miteinander verhandeln, um zu klaren Regeln zu kommen, die sinnvoll sind für alle in der Bevölkerung.
Ja. Und nichtsdestotrotz, auch wenn wir wissen, dass, sagen wir mal, das Gespräch schwierig ist oder dass da bestimmte Hebel gedrückt werden müssen, also wir haben es versucht. Ja, wir haben auch für diese Folge natürlich...
Falsch. Ne? Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, das Gespräch ist umso wichtiger. Man muss sich nur irgendwie klar machen, wer welche Rolle
wie
hat.
Gehen wir da
und
rein.
Dann kann man auch fair miteinander sprechen.
Genau. Und das haben wir versucht. Das wollten wir sehr gerne tun. Und wir haben eine Menge Anfragen gestellt.
Ja.
Und sehr viele Absagen bekommen. Wenig Antworten. Manchmal eine schriftliche. Aber ein Mensch, der hat mit uns gesprochen. Eine Firma hat geantwortet und deshalb kommen die jetzt auch zu Wort. Du hast dich getroffen mit Dr. Matthias Berger von Dr. Oetker.
Wir haben über Jahrzehnte den Salz- und Zuckergehalt in vielen Lebensmitteln reduziert. Und zwar signifikant, also für Vitalis Müsli zum Beispiel über 20 Jahre mit 30% weniger Zucker. In der Pizza, da war 1,6 Gramm Salz pro 100 Gramm drin. Da sind jetzt noch knapp über 1 Gramm drin im Schnitt. Das kann ich Verbrauchern beibringen und sie trainieren, das stimmt. Gleichzeitig muss ich auch immer aufpassen, dass es gut schmeckt und dass es letztendlich gekauft wird, weil ansonsten, ich kann das gesündeste Lebensmittel machen mit den niedrigsten Salz- und Zuckergehalten, aber wenn es nicht schmeckt, dann wird es nicht gekauft.
Wenn du mir die Zeit kurz gibst, dann würde ich das einmal auseinanderklamüsern wollen.
Klamüser away.
Dr. Matthias Berger, das ist der Global Head of Research and Development bei Dr. Oetker. Das heißt, er beschäftigt sich damit, wie neue Dinge entstehen oder Dinge verändert werden, die Dr. Oetker in den Handel bringt. Und Dr. Oetker ist ja ein Familienunternehmen, also nicht an der Börse notiert. Das heißt, denen unterstelle ich, dass sie in längeren Zyklen denken. Mhm. Und die machen drei Sachen, wo man jetzt sagen kann, also sie sind eigentlich aus der Diskussion irgendwie als Verlierer gesetzt, weil die machen Backwaren und Dinge
naja,
und Backwaren.
Denken wir da dran, ne? Was ist Dr. Oetker? Da werden wir noch immer die Slogans uns an die Slogans erinnehmen.
Pudding,
man nehme Dr. Oetker, Pudding,
ja, man nehme Dr.
Pulver,
Oetker. Genau, und
Pizza.
Tausende von Zutaten, die du in der Küche irgendwie brauchen kannst, aber auch jetzt wieder vor allem beim Herstellen von Süßspeisen, Nachspeisen, so dem ganzen Kram.
Und Fertiggerichte.
Und dann, genau, Tiefkühl-Fertiggerichte, ja, also vor allem die Tiefkühlpizza. Wir waren in der letzten Folge bei den Werbespots, die wir alle erinnern und einer der Werbespots, an die ich mich gut erinnere, ist die Restaurante-Pizza von Dr.
Du singst
Dr.
jetzt
Oetker.
Donna e Mobile, hoffentlich.
Das werde ich genau unterlassen,
gut,
aber
okay.
So.
Na, schade.
Also,
war ein Versuch wert.
Und das heißt, ich habe diesen Menschen kennengelernt als, der ist Chemiker und als einen technisch begeisterten Menschen, der Lebensmittel besser herstellen will. Das nehme ich ihm komplett ab. Der ist da.
Da ist wieder die gute Intention, ne?
Der ist begeistert von den Möglichkeiten,
Drive,
die er da hat. Und muss man ja, glaube ich, auch sein, wenn man 15 Jahre lang irgendwie daran arbeitet, wie man eine Pizza mit weniger Salz herstellt, so dass sie von den Leuten gekauft wird und schmeckt und haltbar ist als das
klingt
vorher
nach so
einer der Zustand
kleinen
war.
Sisyphos-Aufgabe auf jeden Fall.
Exakt. Und jetzt ist ja die Frage, wie, und da, wir wollen ja über Lobbyismus sprechen.
Ja.
Also Dr. Oetker hat erstmal, und auch der Dr. Matthias Berger bei Dr. Oetker, hat den Auftrag, das alles so zu machen, dass die möglichst viel von dem Zeug verkaufen. Das heißt, es soll uns schmecken, es soll ansprechend sein. Wir kaufen das beim ersten Mal, ohne dass wir wissen, ob es gut ist. Beim zweiten Mal muss uns das Produkt überzeugt haben, ansonsten greifen wir zu irgendwas anderem.
Ja, war nicht gut. Ja, lass ich liegen.
Und jetzt erlebe ich diese Firma, weil sie in der Öffentlichkeit das Thema irgendwie wahrgenommen hat und vielleicht auch selbst unter Druck gekommen ist. So, gehen wir nochmal zum Vitalis Schokomüsli. Ja. Schokomüsli ist so einer der ganz großen Schreckensszenarien, wenn es um gesunde Ernährung geht. Ja, absolut. Ja, und bei vielen Menschen. Und wir wissen alle, das ist nicht Teil von einer ausgewogenen Ernährung eigentlich, weil Schokomüsli ist eigentlich kein Frühstück, sondern eine Süßigkeit. Aber sie haben offensichtlich gemerkt, da gibt es Kritik. Und sie haben sich immerhin Gedanken gemacht, wie man das mit weniger Zucker zubereiten kann und in den Markt bringt. Und jetzt hat er ja einen ganz wichtigen Punkt genannt. Das muss ich verkaufen. Es hilft uns ja überhaupt nichts in der Diskussion, in einer freien Marktwirtschaft, wenn wir große Lebensmittelkonzerne auf der einen Seite dazu bringen, dass sie also die Kritik hören und versuchen, das umzusetzen und dann aber im Wettbewerb stehen mit
Am
anderen,
Ende kommt was raus, was
denen
haben.
Das alles egal sein kann, weil die Regeln nicht für alle gelten.
Ja.
Denn das habe ich auch deutlich wahrgenommen in dem Gespräch mit dem Dr. Berger. Er versucht das quasi alles so umzusetzen, dass es, das kann man auch auf der Unternehmenswebsite von Dr. Oetker nachlesen, dass es um Zuckerreduktion und Salzreduktion geht. Das heißt, die haben anerkannt, Zucker in den Lebensmitteln ist ein Problem, wenn zu viel drin ist. Salz in den Lebensmitteln mit dem Hintergrund Bluthochdruck ist auch ein Problem.
Ja.
Das gehen sie an. Die können aber nur so weit gehen, wie sie im Wettbewerb mit anderen, die das nicht angehen, bei Geschmack, Aussehen, Haltbarkeit, Preis wettbewerbsfähig bleiben. Denn ansonsten sind wir als Konsumenten nicht, weil wir das unbedingt machen wollen, sondern weil wir auf unseren Geldbeutel achten müssen und weil das halt bei der Sensorik und der Haptik und so weiter im Wettbewerb steht, schnell bei einem Konkurrenzprodukt. Und dann bestrafen wir quasi diejenigen, die mit uns reden und mit uns arbeiten wollen und belohnen als Gesellschaft, nicht als Einzelperson, diejenigen, die einfach das Maximum rausholen. Und da sind wir wieder beim Thema Zuckersteuer, Salzvorgaben, wie viel darf überhaupt drin sein etc.
Ja. Ich hatte ja gesagt, nicht alle wollten mit uns reden oder naja, manche haben uns sehr wohl geantwortet und da lesen wir jetzt einfach mal kurz die Antworten. Hier eine zu eben dem Thema Adipositas von der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e.V. Wer Zivilisationskrankheiten vorbeugen will, sollte auf einen gesunden Lebensstil achten. Dazu zählen eine ausgewogene Ernährung insgesamt, auch ausreichende Bewegung. Das ist alles relativ viel Blabla, finde ich jetzt an der Stelle.
Das lenkt jetzt erstmal vom Thema ab.
Zweifellos ist Übergewicht ein wesentlicher Risikofaktor für Zivilisationskrankheiten. Aha, Breaking News.
Übergewicht, aber noch nicht Zucker.
Stimmt, richtig. Allerdings ist ein Fokus auf einzelne, vermeintlich schuldige Lebensmittel oder Nährstoffe zwar populär, jetzt werden wir populistisch, aber im Kampf gegen Übergewicht eine vergebene Chance. Den entscheidenden Einfluss auf das Körpergewicht hat die Energiebilanz. Jede Maßnahme, die im Zusammenhang mit der Prävention von Übergewicht ergriffen wird, muss daher so gestaltet werden.
Darf ich dich da kurz unterbrechen? Das ist ja total interessant. Also den Satz, den Sie nicht geschrieben haben, ist, Zucker ist nicht schuld an Übergewicht oder es gibt keine wissenschaftliche Basis. So weit gehen Sie nicht.
Nee.
Aber durch den Satzbau und wie Sie dann ablenken, kommt natürlich beim Lesen an, dass Zucker nicht das Problem sein kann.
Das und man muss auch ganz klar sagen, wenn wir uns jetzt an die erste Folge erinnern, wo wir etabliert haben, das ist nicht das Problem, ja, und jetzt ist es hier wieder das Individuum. Aber guck mal,
Ich finde die Formulierung so schön, deswegen nochmal. Ja. Also, allerdings ist der Fokus auf einzelne vermeintlich schuldige Lebensmittel oder Nährstoffe zwar populär.
Hier kein Victim-Blaming, bitte.
Aber im Kampf gegen Übergewicht eine vergebene Chance.
Ja
was
schlimm,
soll das denn?
Wir machen das falsch. Wir machen das hier falsch, ich sag's ja. Das ist wie der gleiche wie am Anfang. Aber lies mal hier die zweite, das ist noch, noch toller.
Oh, das
bitte
geht ja schon mal mit Smileys los.
Ja,
das ist
sie.
Ja. Sehr geehrte Frau, also hier an unsere Kollegin gerichtet. Ach nee, da kommen drei Smileys und dann, da mussten wir jetzt mal herzlich lachen. Und das kommt vom Lebensmittelverband. Das ist, einerseits sind da ganz viele Unternehmen Mitglied, zum Beispiel auch Dr. Oetker. Und dann sind da rund 80 Verbände Mitglied, die ganz unterschiedliche Hersteller von allen möglichen Vereinen, also zum Beispiel auch die Verpackungsindustrie, was ja Sinn ergibt, wenn irgendjemand muss die Lebensmittel ja verpacken. Geht weiter, in der Riege der Interviewpartnerinnen und Partner fehlen ja nur noch die AOK, Adipositas-Gesellschaft. Dann haben sie alle zusammen, die seit Jahren mit den immer gleichen Argumenten versuchen, der Lebensmittelwirtschaft und damit 4,6 Millionen Erwerbstätigen hier in Deutschland die Schuld für Übergewicht und nicht übertragbare Krankheiten in die Schuhe zu schieben.
Jetzt sind wir auch noch schuld, wenn 4,6 Millionen ihren Job verlieren. Pass auf.
Wir waren eingangs bei der Wut. Und also ich versuche jetzt mal professionell nicht wütend zu werden. Aber ich finde, das ist natürlich insbesondere für einen Verband, der die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen vertreten soll, schon aus meiner Perspektive über die Grenze des professionellen Miteinanders hinaus.
Weit hinaus.
Ich finde es völlig legitim. Wirtschaftsunternehmen dürfen in unserer Demokratie ihre Ziele verfolgen. Sollen sie auch. Die stiften einen wirtschaftlichen Nutzen, die bezahlen Steuern, die bezahlen vielen Familien den Lebensunterhalt. Und ich will das nochmal festhalten, ich bin der festen Überzeugung, dass fast alle Menschen, die in Lebensmittelkonzernen arbeiten, das tun, weil sie einen guten Job machen wollen, weil sie einen Beitrag zu einer gesunden Ernährung leisten wollen. Das ist jeder von, also die allermeisten Menschen, die ich kenne, geht so durchs Leben, dass sie so ihre Arbeit verstanden wissen wollen, egal was sie tun. Umgekehrt jetzt uns in die Schuhe zu schieben, wir würden über Ernährung und Übergewicht nur so reden wollen, dass wir quasi der Lebensmittelindustrie die Arbeitsgrundlage entziehen wollen.
Vor allen Dingen 4,6 Millionen
Arbeitsplätze in Frage stellen. Das ist so populistisch und absurd, dass es weh tut. Diese Verbände sollen auch im gesellschaftlichen Miteinander in den Dialog treten. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, einfach nur populistisch die
anderen
Tür
auszulachen, also am Anfang, sie sagen, sie haben uns ausgelacht.
Denn jetzt komme ich mit meiner Schlussfolgerung. Was schlussfolgere ich denn daraus als Journalist, der recherchiert und beide Seiten zu Wort kommen lassen will? Ich schlussfolgere, Die haben einen so guten Draht direkt zur Politik. Die brauchen den Diskurs mit der Zivilgesellschaft nicht. Und das macht mich natürlich nur noch kritischer gegenüber den Interessen und wie sie vertreten werden. Es gibt, wie gesagt, wir hatten jetzt die sehr löbliche Ausnahme Dr. Oetker. Das wirkt jetzt fast schon wie ein Werbeblock für die, aber man muss es ja mal so klar sagen, wenn sich so wenige überhaupt bereit erklären.
Wenn sich sonst niemand meldet, dann wird halt nur dieser eine Konzern genannt.
Das war das einzige Unternehmen, das mit uns zu reden bereit war. Und dann kriegen sie halt den Werbeblock.
So ist es.
Und das andere ist ein Offenbarungseid für dieses demokratische Miteinander, denn wenn wir kommen ja gleich noch zu den ganzen anderen Themen, wenn wir die Diskussion führen wollen, und da werde ich nicht müde, das zu betonen, wie wir unsere Kinder so in eine Umgebung bringen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass sie eine Chance haben, dann muss man miteinander reden. Und das gehört zu diesen 4,6 Millionen Erwerbstätigen, die da zitiert werden, und ihren Familien auch dazu.
Richtig. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Welche Argumente bringt die Lobby so vor? Es geht um die Arbeitsplätze. Es geht um den Wirtschaftsfaktor, hast du selbst gerade länger erklärt, dass der natürlich total wichtig ist. Es werden eigentlich die Falschen geblamed. Ja, ist ja eigentlich ist ja das Fett schuld.
Na, und wieder die Einzelperson.
Und die Einzelperson, nicht vergessen, Individualverantwortung. Niemand zwingt uns. Ja, wie hat die Nestle das so schön gesagt? They're holding a gun to your head. Niemand zwingt dich, den Kuchen zu essen, weil du da vorher in der Schusslinie bist. Das ist alles auch wieder Tabak-Playbook. Das ist alles auch wieder alt. Und jetzt gehen wir aber mal da durch, warum das so nicht stimmen kann. Und da holen wir uns wieder Hilfe von der Expertin.
Ja, das ist gerade das Problem, dass viele denken, Essen ist doch was Privates und jeder ist irgendwie selbst dran schuld, wenn er sich schlecht ernährt. Aber de facto ist es ja so, dass die Umgebung, in der wir leben, und dass die uns ganz entscheidend prägt bei dem, was wir essen und wie wir uns ernähren. Also man ist ja eben davon abhängig, welche Lebensmittel man überhaupt erhält und wie diese eben vom Nährwertgehalt strukturiert sind, wie gesund oder unausgewogen sie sind. Und man wird zum Beispiel auch sehr stark davon beeinflusst, welche Werbung für Lebensmittel man sieht. Deswegen ist Ernährung immer politisch und es ist eine wichtige Frage, es ist eine wichtige Aufgabe, gesellschaftlich eben für richtige Rahmenbedingungen zu sorgen, damit eine gesunde Ernährung im Alltag erleichtert wird.
Da haben wir jetzt gerade Luise Molling von Foodwatch gehört.
Und ich finde, die hat einen ganz wichtigen Aspekt jetzt nochmal aufgemacht. Es geht ja darum, wessen Interessen wann und wie geschützt werden und warum. Und dieses Argument, das die Industrie vorbringt, das berücksichtigt ja nur die eine Seite. Die Freiheit des Einzelnen, und da kann dann nur der erwachsene Einzelne gemeint sein, und die Freiheit der Unternehmen, die wirtschaften können müssen. Aber wir haben eben auch schutzwürdige Interessen von Menschen, die sich nicht wehren können, sowohl Erwachsene als auch vor allem Kinder. Und das berücksichtigen die nicht, wenn es darum geht, diese Güter gegeneinander abzuwägen. Wenn es dann also heißt, dass das unbotmäßige Einschränkungen der freien Wirtschaft wären, man muss werben können, wenn es erlaubt ist, man muss das anbieten können, wenn es erlaubt ist, es darf da keine Restriktionen geben und der Wettbewerb muss gleich sein, dann wird vergessen, dass wir unsere Kinder dem allen aussetzen, ohne dass sie irgendeinen Schutz davor haben, obwohl wir die Konsequenzen kennen. Und das darf nicht sein.
Und eigentlich müsste doch da wer aktiv sein? Also wir haben ja eigentlich jemanden, der sagen könnte, Leute, so nicht. Naja. Sie hat es ja schon gesagt eigentlich, Ernährung ist politisch.
Ja, da müsste das doch sind natürlich die von uns gewählten Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen. Also das geht los. Jetzt fangen wir mal ganz unten an bei der Frage, was darf örtlich in den Schulen passieren oder nicht passieren, bis dann über die Bundesländer und natürlich dann in den Bundestag und ins Europaparlament. Und da haben wir natürlich ein riesengroßes Problem. Das haben wir auch in der vergangenen Folge schon mal angerissen. Kinder auf der einen Seite sind sowieso die absolute Minderheit.
Die haben keine Lobby.
Die haben wirklich gar keine Lobby, null. Es interessiert auch niemanden. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Aber auch Eltern von Kindern sind ja die Minderheit in einer überalternden Gesellschaft.
Und keine Zeit.
Und außerdem muss man auch sagen, es ist halt im Moment sehr populär, überall da, wo es der Mehrheit nicht passt, jegliche Form von Regularien komplett abzulehnen. Es wird ja nicht mal mehr auf der inhaltlichen Ebene darüber diskutiert. Es wird einfach in Abrede gestellt, dass man die Diskussion überhaupt führen darf. Das ist,
man könnte Dinge verboten bekommen und das ist immer ganz
das
schlecht.
Das ist maximal populistisch, denn wir haben auf der anderen Seite, wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass irgendwas nicht sein sollte, überhaupt kein Problem damit, alles Mögliche zu verbieten. Mhm. Ja, also es ist nur das Verbot in die eine Richtung, das nicht diskutiert werden darf. Und was mich da wirklich sehr nachdenklich stimmt, ist, es ist aktuell so, dass immer die Mehrheit ihre Verbote durchkriegt, aber Schutzverbote für Minderheiten, die werden zum Problem.
Dafür hat Luise Molling eigentlich ein paar sehr schöne Punkte und Ideen, wie man nicht nur mit Verboten, sondern eben anders arbeiten könnte.
Es ist wichtig zu verstehen, dass wir so ein umfassendes Problem wie die Adipositas-Epidemie und all die damit verbundenen Krankheiten nicht mit einer einzelnen Maßnahme in den Griff bekommen werden, sondern dass wir wirklich ein ganzes Maßnahmenpaket brauchen. Und dazu gehört eben aus unserer Sicht in erster Linie so etwas wie eine Limo-Steuer, damit der Zuckergehalt in Getränken deutlich zurückgeht. Das ist eben ein ganz zentrales Schlüsselprodukt. Dann brauchen wir den Nutri-Score verpflichtend, weil er nur dann sein volles Potenzial entfalten kann und wirklich dazu führt, dass Verbraucher gesündere Kaufentscheidungen treffen können und eben auch ungesunde Produkte als solche entlarvt werden. Dann brauchen wir effektive Werbeschranken, damit vor allem Kinder eben nicht weiter der negativen Wirkung von Werbung für Ungesundes ausgesetzt sind. Und als viertes und letztes bräuchten wir kostenlose, gesunde Ernährung in Kitas und Schulen, ein kostenloses, gesundes Mittagessen, damit Kinder und Jugendliche dort, wo sie sich jeden Tag aufhalten, zumindest eine gesunde, vollwertige Mahlzeit erhalten.
Da ist alles drin. Und das Schlimme ist ja, dass das alles schon versucht worden ist und es ist aktiv abgelehnt worden. Hm. Und auch nicht nur einmal, sondern mehrfach.
Aber gucken wir uns doch mal die Punkte jetzt richtig an. Ja, das ist genau, das ist so das, was wir wissen. Da war schon mal so eine Idee im Hinterkopf, aber jetzt gucken wir nochmal genau drauf und gucken nochmal, okay, was bräuchte es denn wirklich, wenn sie sagt, wir brauchen so eine Limo-Steuer? Was ist das eigentlich und wie sehe das aus? Also Limo-Steuer, damit meint sie ja eigentlich ausgesprochen sozusagen die Zuckersteuer auf Softgetränke. Warum nur Getränke? Grundsätzlich wäre das wahrscheinlich noch schwieriger umzusetzen. Deshalb hat man sich da auch international erstmal auf diese Softdrinks reduziert. Und es ist zusätzlich noch besonders sinnvoll, weil ziemlich viele Menschen ja sehr viele Kalorien über Getränke aufnehmen. Wie handhabst du denn das?
Ja, da gab es tatsächlich Veränderungen. Ich habe irgendwann mir überlegt, dass eine Abwehrmaßnahme gegen Kalorienaufnahme, die ich vermutlich umsetzen kann, so aussieht, dass ich versuche, über Getränke keine Kalorien mehr zu mir zu nehmen.
Gar nicht.
Das Ziel wäre gar nicht, wobei ich schon auch so realistisch bin, dass ich da nicht sklavisch irgendwie sein sollte, weil immer wenn man sich so Ziele setzt und man kann sie nicht erreichen, dann läuft man ja psychologisch Gefahr, dann ins Gegenteil umzuschlagen
und zu sagen,
dann kann ich jetzt auch wieder alles. Nee, aber das Ziel sollte sein, dass alles, was ich am Tag trinke, was sowieso schon mal gegen den Durst irgendwie ist, auf keinen Fall irgendwelche Kalorien hat. Und wenn irgendwas mit Kalorien, dann bitte nur sehr vorsichtig und irgendwie als was Besonderes. Ich habe den großen Vorteil, dass ich fast keinen Alkohol trinke. Ich bin kein Antialkoholiker, aber das, wenn überhaupt, dann
quasi
nur in Gesellschaft und mit Essen irgendwie vergesellschaftet oder sowas. Und das andere ist, ich bin halt bei Limonaden und so einem Kram, wenn ich den Geschmack haben will, komplett auf die Zuckerersatzstoff-Variante jeweils, also das, was heute Zero oder Light
Diet,
heißt,
Light,
genau. Umgestiegen. Was schon, das war Training, weil also es schmeckt halt einfach komplett anders, aber man kann sich halt tatsächlich irgendwie Geschmäcker auch antrainieren. Und das heißt aber zum Beispiel, und das ist ja durchaus eine umstrittene Diskussion, also es gibt ja Menschen, die sagen, Zuckerersatzstoffe könnten langfristig Nebenwirkungen haben, wobei ich meine Interpretation der bisher verfügbaren Daten ist, sehe ich nicht. Das zweite ist die psychologische Schiene, dass viele sagen, damit bleibst du aber bei der Süße, die du suchst, und das solltest du vermeiden. Da finde ich, Das ist immer so eine schwierige Diskussion. Ich kenne die Diskussion auch so, können wir mal ein bisschen transparent machen hier aus der Redaktion, wenn es um die Apothekenumschau zum Beispiel geht. Wir haben so einen lange Jahre schon andauernden, ist kein Streit, aber eine Diskussion zwischen einem Kollegen in der wissenschaftlichen Redaktion und mir.
So wie es ja sein sollte, ne, im medizinischen Bereich.
Wenn wir zum Beispiel in der Apothekenumschau ein Foto von einem Frühstückstisch haben, der gedeckt ist und dann steht da ein Glas Orangensaft draus.
Ich hatte
draus.
Die Diskussion auch schon mal
Richtig,
in meinem
dann,
Artikel.
Dann gibt es einen Kollegen, der zuverlässig dann sagt, das Glas Orangensaft muss weg, da steht bitte ein Glas Wasser.
Stimmt.
Und dann komme ich und sage, stellt da doch bitte ein Glas Orangensaft hin, weil das ist doch unrealistisch, die Leute trinken doch morgens dann kein Wasser. Und außerdem wollen wir ja nicht erreichen, dass die das Wasser trinken, wenn sie von irgendwas ganz anderem kommen. Denn da, wo wir das Glas Orangensaft hinplatzieren, als
krass.
Erstrebenswert,
ja.
da steht dann ansonsten vielleicht ein hochgezuckerter Kakao. Oder da steht vielleicht sogar eine Limonade, zuckerhaltig.
Ja.
Auch beim Frühstückstisch bei vielen Menschen. Und wenn wir sagen, also dann noch lieber einen tatsächlich gepressten Fruchtsaft, dann ist er immer noch sehr kalorienreich, aber er ist das kleinere Übel. Er hat zumindest, und jetzt sind wir wieder normale Limonaden, die haben halt nur Zucker, ein gepresster Saft, der hat zumindest auch Pflanzenanteile bzw. Obstanteile und ein paar Nährstoffe, Vitamine, die die Limonade nicht mit sich bringt. Und deswegen bin ich da bei den Zuckerersatzstoffen so, dass ich sage, die Süße habe ich mir bisher jedenfalls nicht ganz abtrainiert. Und wenn ich sie suche, dann nehme ich mir die über diese Light- oder Zero-Getränke. Weil das für mich immer noch konsequenter ist, als dann anzufangen, irgendwelche Säfte zu trinken, die ja wieder mehr Zucker haben.
Ja.
Also da habe ich ja dann wieder
Klar,
mehr
da
Kalorien.
Da ist ja den Fruchtzucker drin.
Und,
da ist er ja.
Und ich glaube, das zeigen ja auch gerade bei den Kindern die Studiendaten. Bei den Kindern geht es ganz häufig gar nicht so sehr um das Essen alleine, weil die auch relativ noch viel mehr Kalorien am Tag über irgendwelche Säfte mit Kalorien oder zuckerhaltige Limonaden zu sich nehmen. Und da muss man ansetzen.
Und das wurde schon versucht. Wir wissen, seit 2018 gibt es in Großbritannien diese Zucker-Limo-Steuer. Da sage ich euch jetzt, wir haben schon lange keine Zahlen mehr gehört, deshalb nenne ich die jetzt mal. Ab 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, man muss es ja immer im Verhältnis sehen, beträgt die Steuer 18 Pence pro Liter. Ab 8 Gramm Zucker auf 100 Milliliter wieder, sind es 24. Und das ist offensichtlich so, dass es doch schon schmerzhaft genug ist. Ja, also es ist entweder muss die Industrie weniger Zucker reintun oder die Getränke müssen teurer werden. Das ist ja, da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Wird das quasi von den Firmen getragen? Also müssen die das selber tragen? Wird das weitergegeben an die Verbraucher? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Unterm Strich ist es aber so, es funktioniert. Das hat es schon gezeigt.
Ja, und ich finde ganz wichtig, also das, was man daraus lernen kann, sind zwei Dinge. Die Hersteller von zuckerhaltigen Limonaden, die verdienen weiterhin Geld.
Ja, und es wird gekauft.
Nicht weniger unbedingt, wenn man sich die Märkte so anschaut, dann verdienen die teilweise auch mehr Geld als vorher. Und das Zweite ist, den Menschen schmeckt die Limonade trotzdem. Wir nehmen also niemanden die zuckerhaltige Limonade, für die sich erwachsene Menschen gerne auch entscheiden dürfen.
Da sind wir beim freien Willen.
Die nehmen wir ihnen nicht weg. Ja. Aber wir können für all die, die da schon etwas ändern wollen, aber sich ansonsten so schwer tun und das nicht hinkriegen, denen geben wir ihnen eine Chance auf das höchste Gut, nämlich Gesundheit, zurück in dieser Umgebung. Und dann spricht eigentlich wenig dagegen, sowohl gegenüber den Wirtschaftsunternehmen als auch gegenüber den Menschen, diesen Schritt nicht zu gehen.
Und dass es funktioniert, das hat dann, haben sich natürlich auch Menschen angeschaut. Cambridge hat da eine Studie zu veröffentlicht. Nach eben dieser Einführung, Fettleibigkeit bei 10- bis 11-jährigen Mädchen ging um 8% runter. Und deshalb sind da jetzt auch noch mehr Maßnahmen geplant. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Aber also es geht, es funktioniert, es hat einen Effekt. Ja, die Frage ist, warum machen wir es dann nicht? Auch wenn man sich die WHO anschaut, wir sind ja dann auch immer so, ja komm, wir machen das alles so, wie es empfohlen ist, nach Standards. Die empfiehlt schon lange eine Sondersteuer von mindestens 20% auf zuckerhaltige Getränke. Und die Frage ist echt, wo bleibt's?
Ich finde sehr spannend an der Diskussion auch nochmal, also es gibt ja dann immer irgendeinen Verlierer, der bleibt am Ende tatsächlich
Vermeintlich.
Übrig. Vermeintlich? Naja, auch tatsächlich. Also wenn wir jetzt nochmal die Analogie zur Tabakindustrie nehmen, da gab es schon Verlierer. Also,
ja, gut.
Und so ist es hier dann in der ganzen Gesamtdiskussion. Ich komme am Ende bei den Zuckerproduzenten und bei den Salzproduzenten
raus.
Das sind dann die.
Ja.
Jetzt muss ich aber auch wieder sagen, wie funktioniert denn Zuckerproduktion in Deutschland, Europa, weltweit. Landwirtschaft ist ein hoch subventionierter Bereich der Industrie. Und jede Entscheidung, was da gebraucht wird und wie das produziert wird, hat was damit zu tun, wie Steuergelder auf deutscher oder EU-Ebene ausgegeben werden. Es ist also keine Gesetzmäßigkeit, wie viel Zucker wir produzieren und wie die Menschen, die Zucker produzieren, ihren Lebensunterhalt verdienen oder ob sie das dann unter Umständen auch mit anderen Früchten auf den, in der Landwirtschaft machen könnten, wenn wir das so steuern wollten. Und wenn das doch unserer Gesundheit zugute käme, könnte man sich ja Gedanken machen, wie auf der einen Seite die Landwirte, denen ich ihr Auskommen mehr als gönne, weiterhin sicher ihre Betriebe betreiben können und wir auf der anderen Seite aber die Früchte bekommen, die wir für eine gesunde, ausgewogene Ernährung brauchen, statt das mit zu viel Einsatz in den Zucker reinzubringen. Es kann ja nicht unser gesellschaftliches Interesse sein, dass wir so viel Zucker produzieren, dass wir mehr an Zucker in den Lebensmitteln haben, als wir eigentlich bräuchten.
Damit er weg ist.
Damit er irgendwie halt, damit er irgendwie halt verarbeitet
wird. Müssen
wir
benutzen, haben wir jetzt da.
Ja, und auf der anderen Seite fehlen uns vielleicht andere Früchte von den Feldern, die wir gerne hätten. Die Frage könnte man ja auch mal diskutieren.
Eine weitere Frage oder Argumentation ist ja dann auch immer, ja, aber hier, genau, du hast es schon angedeutet, da fehlen dann Gelder, ja, irgendjemand leidet drunter, irgendjemand hat finanzielle Einbußen. Dazu hat unser Team aber auch nochmal eine Studie rausgesucht und die kam dann zu dem Ergebnis, wenn man eben so eine Limo-Steuer einführen würde, dann könnte Deutschland innerhalb der nächsten 2 Jahrzehnte, das ist also auch gut absehbar, finde ich jetzt nicht zu langfristig, bis zu 16 Milliarden Euro sparen. Warum? Weil wir dann davon ausgehen, dass eben diese ganzen Krankheiten, Adipositas mit allem, was weiter vergesellschaftet ist, zurückgehen würden. Und also da ist eben dieses Argument, das ist aber ein Wirtschaftsfaktor.
Ja, es ist ein Wirtschaftsfaktor und deswegen müssen wir es tun.
Wir können es ändern.
Nein, es ist ein Wirtschaftsfaktor und deswegen müssen wir es tun. Wenn ich
die Lobby meint das anders.
Ja, aber das ist ja das für mich Unverständliche an der Diskussion. Wenn ich halbwegs verstehe, wie Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft funktionieren, dann muss ich für diese Eingriffe in den Markt kämpfen. Mhm. Denn ansonsten werden die Menschen, die dafür sorgen, dass es volkswirtschaftlich weiter funktionieren kann, mit den Steuern, die wir brauchen, mit dem Bruttoinlandsprodukt, das wir brauchen, mit dem Reichtum, den wir uns in Deutschland erhalten wollen. Wir brauchen jede einzelne Arbeitskraft. Die muss leistungsfähig sein. Die muss lange arbeiten können. Die muss mehr beitragen als in den früheren Generationen zum Bruttoinlandsprodukt. Und mehr Steuern zahlen. Und das kann sie nur, wenn sie gesund ist und lange arbeitet. Und dafür kann ich Voraussetzungen schaffen, auf gesellschaftlicher Ebene, indem ich eine möglichst gesund machende Umgebung schaffe, weil die gesund machende Umgebung sorgt dafür, dass die Menschen lange arbeiten und Geld verdienen können und lange Steuern zahlen können und die Systeme aufrechterhalten. Andersherum, je kranker ich die Menschen mache, desto mehr muss ich zuschießen, desto mehr kommt das Gleichgewicht aus der Waage. Und das mag für die einzelnen Unternehmen oder für einzelne Industrien funktionieren, aber volkswirtschaftlich funktioniert es nicht.
Und das hat auch Dr. Tobias Efferts gesagt, mit dem hast du von der Uni Hamburg gesprochen. Er forschte an der Business School, vor allen Dingen zu den wirtschaftlichen Folgen von Übergewicht. Und der hat mal ein paar richtig, also als Experte auch ein paar richtig harte Zahlen genannt. Wenn wir jetzt die Kosten schätzen müssen, sagte er, von eben Übergewicht, dann sind wir bei 60 bis 90 Milliarden Euro. 30 Milliarden davon zahlen die gesetzlichen Krankenversicherungen. Ja, da sind wir nämlich bei den ganzen Kosten vom Gesundheitssystem, medizinische Dienstleistungen, Arzneimittel, Krankenhausaufenthalte und so weiter. Und dann haben wir aber eben auch 30 bis 60 Milliarden für die Produktivitätsausfälle, die du ja auch gerade
angesprochen hast. Krankheitstage, Frühverrentung.
Ganz genau. Die Menschen arbeiten nicht mehr, wenn sie das haben.
Wir reden, wenn wir uns zum Beispiel jedes Jahr, und da machen wir ja auch mit als Medium, dass wir dann im Zweifelsfall irgendeinen Krankenkassenreport vermelden, der die Rückenschmerzen der Bevölkerung zum Thema hat. Das ist so der Klassiker. Mhm. Ja, Rückenschmerzen neben Depressionen und was ist noch so der andere Klassiker? Gibt es so ein paar Schlager,
die
häufigsten Krankheitstage. Mhm. Rückenschmerzen immer ganz vorne mit dabei. Warum haben die Menschen Rückenschmerzen? Also zum einen natürlich, weil wir heute hauptsächlich sitzend arbeiten, genau. Mehrheit der Bevölkerung. Und das andere ist aber natürlich, je übergewichtiger du bist, desto höher ist auch dein Risiko, dass du Rückenschmerzen, ohne dass du eine konkrete Ursache findest, mit dir rumträgst. Also alleine, wenn wir nur an dem Punkt ansetzen wollten, dass wir die Krankheitstage durch Rückenschmerzen runterbringen wollten, könnten wir Hebel bedienen, die es gibt, um die Bevölkerung in der Summe ein klein wenig weniger übergewichtig zu machen. Und all diese Eingriffe, wenn sie schnell kommen sollen, also das eine ist, wir können auch die Innenstädte umbauen. Fahrradstraßen, Fußgängerzonen, das weniger braucht, Autos und so weiter. Ja. Und dann reden wir halt in 5 Jahrzehnten weiter, wenn das in den Innenstädten passiert ist.
Wenn überhaupt, denn schau nach Berlin, da hat man die Fahrradwege gerade wieder zurückgebaut. Ne? Das ist ja nochmal ein völlig anderer Punkt, was passiert in unterschiedlichen Legislaturperioden.
Exakt.
Da kommt ein, die einen sagen hü, die anderen sagen, was für ein Mist, hot. Ne? Und dann habe ich plötzlich Geld investiert und alles ist wieder weg und die ganze schöne Autoinfrastruktur ist wieder da.
Richtig. Und das Schöne an den Sachen mit den Eingriffen über Steuern zum Beispiel oder auch Obergrenzen für bestimmte Nährstoffe, wie also zum Beispiel Zucker in Limonaden, ja, das kann man schnell umsetzen. Und man kann auch, wenn man keinen Effekt sieht, das Ganze ja von mir aus wieder zurücknehmen. Nur überall da, wo es bisher eingeführt worden ist, waren die Effekte so dramatisch positiv und all das, was man befürchtet hat, negativ für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze, für den Absatz, für den Umsatz, für den Ertrag, das ist ja nicht eingetreten. Ansonsten hätten sie es ja zurückgedreht. Selbst in den USA, und den USA kann man vieles unterstellen, aber nicht, dass sie die Interessen von Lebensmittelkonzernen zu gering achten würden.
Nee,
selbst da sind die Steuern, wo sie lokal gekommen sind, zum Beispiel in San Francisco, geblieben, weil sie funktionieren.
Das ist die Zusammenfassung zur Limo-Steuer. Jetzt gucken wir uns gleich mal den nächsten Punkt an, den Luise Molling von Foodwatch genannt hatte, Nutri-Score. Ich glaube, dazu haben wir beide auch eine kleine Meinung.
Das ist ein emotionales Thema.
Da gehen wir mal möglichst erstmal wieder neutral an die Sache ran. Nutzt du den Nutri-Score? Guckst du drauf? Achtest du, ob du was mitnimmst oder ohne? Benutzt du den in irgendeiner Art und Weise?
Ich nutze den so, um mich emotional in Stimmung zu bringen beim Supermarkteinkauf. Nee, das ist so ein, das heißt ja tatsächlich, ich kann mich da fürchterlich drüber aufregen. Der Nutri-Score bringt nur dann was, wenn er überall drauf ist und für alle verpflichtend. Und mit überall meine ich auch nicht nur im Supermarkt.
Ja, und jetzt, um nochmal ganz, ganz kurz euch da abzuholen für alle, die jetzt sagen, Moment mal, Nutri-Score, manche kennen es vielleicht unter der Lebensmittelampel, ich glaube, das war
richtig
mal im Gespräch. Das
ja
ist es. Das ist sie
es
eigentlich nicht.
Das, ist
das
es
wird
nicht
häufig synonym verwendet.
Und die Lebensmittelampel wäre viel besser als der Nutri-Score.
Aber ganz kurz, er sieht nämlich leider ein bisschen so aus. Ich finde, man erkennt ihn auch sau schlecht auf den Verpackungen. Also ihr habt da dieses, ich glaube, in Gelb steht Nutri-Score oben drüber. Dann hat
Felder.
Man A, B, C, D, E. A ist grün.
A und B sind grün.
Grün, grünlich.
C und D sind
gelblich,
gelb-orange
und
E ist rot.
Ja. Und ihr merkt natürlich schon, also es ist an Ampelfarben angelehnt. A ist, wie heißt es immer so schön, nährstoffreich, also auch gute Nährstoffe enthalten. Das kann alles sein, wo viele Nüsse, Proteine, Ballaststoffe, Eiweiße drin sind. Das wird dann ein bisschen besser.
Ja.
Je mehr Zucker, Salz, Fett drin ist, desto schlechter rutscht es hin. Aber jetzt hast du zum einen schon einen riesen Negativpunkt genannt. Das ist freiwillig. Das heißt also bei uns zu Hause, da hatten wir schon mal die Diskussion am Frühstückstisch. Warum? Meine Kinder sind, der Kleine lernt gerade lesen, kann jetzt super lesen, hat natürlich, liest alles, was vor ihm steht. So, hä, was ist ein Nutri, warum steht da ein A? Warum, also A ist es bei uns auch nicht, sage ich jetzt auch ganz hier, volle Transparenz. Die sind alle C und schlechter. Aber, und das ist ja gar nicht drauf. Also der hat erkannt, okay, auf der einen Packung steht's, auf der anderen Packung nicht. Ja, warum steht's da vielleicht nicht drauf? Es ist nicht verpflichtend und das Müsli ist halt noch ungesünder, als die anderen es ohnehin schon waren. Und zweiter Punkt, den man ja auch immer gerne beim Einkaufen vergisst, das ist ja beschränkt, das ist ein Vergleich der Lebensmittel untereinander, also in einer Gruppe.
Das ist mein Hauptkritikpunkt.
Alle Müslis, alle Pizzen.
Ja.
Ja.
Also Verfechter des Nutri-Scores, und da gehören auch viele, mit denen wir gesprochen haben, dazu. Also viele von denen, die die Lebensmittelindustrie und das, was sie tut, kritisch sehen, finden den Nutri-Score super und haben da kein Problem damit. Die bemängeln eigentlich nur, dass er freiwillig ist. Ich sehe das wie du, ich bemängel auch, und zwar massiv, dass der nur Lebensmittel innerhalb einer Kategorie miteinander vergleicht. Das heißt, wenn du einen gelben Joghurt hast, oder einen grünen Joghurt, dann ist der nur grün oder gelb im Vergleich zu anderen Joghurts.
In dieser Kategorie.
In dieser Kategorie. Ja. Gegenüber frischem Gemüse oder Obst aus der frischen Theke, wo gar nichts draufsteht, ist der natürlich nicht grün.
Nee.
Und jetzt ist das Argument auch von den Profis, die sich gut auskennen, die wir so befragen, ja, aber das ist ja auch notwendig, um es vergleichbar zu halten. Nur
und sie sagen auch, es ist besser als gar nichts.
Ist besser als gar nichts. Nur Entschuldigung gegenüber VerbraucherInnen, die ansonsten was anderes in ihrem Leben zu tun haben und sich vielleicht tatsächlich nur im Supermarkt und am Essenstisch mit dem Thema Ernährung beschäftigen, ist das einfach eine Katastrophe. Ja. Wir müssten es eigentlich so machen, dass wir sagen, also ein grünes A gibt es eigentlich nur für völlig unbearbeitete Lebensmittel, wie zum Beispiel Obst und Gemüse aus der Frischetheke und von mir aus auch noch unbearbeitetes Fleisch in der Fleischtheke, wenn du da irgendwie das hinkriegst.
Das sind sie bei den explizit nicht verarbeiteten Lebensmitteln. Exakt, ne?
Also nicht verarbeitete, quasi auch rohe Lebensmittel, die du ganz frisch kaufst, die schnell verderblichen Sachen. Und vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche Tiefkühlsachen, wo du Gemüse und Obst in der Tiefkühlung hast, die auch nährstoffreich sind. Genau, und alles andere ist schon mal per Definition gelb.
Ich habe was mitgebracht, netterweise recherchiert von unserem Team von Gesundheit Hören. Mexiko macht das nämlich auf eine sehr bestimmte Art und Weise. Guck mal, ich habe mich da gleich an was erinnert gefühlt. Kannst du mal beschreiben, wie es ausschaut? So sehen die Dinger in Mexiko aus.
Ah ja, wir haben also schwarze Warnschilder, die auf den Packungen angebracht werden müssen.
So ein großes schwarzes Stoppschild.
Wie ein Stoppschild geformt. Also sie sind immerhin nicht rot, aber sie sind schon ziemlich auffällig.
Das ist auch wirklich die Farbe. So sind die da.
So sind die. Und ich kann kein Spanisch, aber ich kann sinngemäß übersetzen. Also da sind übermäßig viele Kalorien drin, übermäßig viel Salz, übermäßig viel Transfette, übermäßig viel Zucker und übermäßig viel gesättigte Fettsäuren offensichtlich. So. Und das steht da knalleschwarz drauf.
Das steht da knalleschwarz drauf. Ich fand, als ich die das erste Mal gesehen habe, was ist das? Wir sind beim Tabak wieder.
Ja, wir sind auch bei den Zigarettenpackungen, wo Warnung. In großer schwarzer Rauchen Schrift draufsteht, wo quasi die Schrift, die warnt, größer ist als das Logo der Marke, die verkauft werden soll.
Und wenn wir jetzt, das Team hat netterweise auch noch so ein Foto aus dem Supermarkt mitgebracht. Guck mal, da sind die Labels. Da ist nicht eins drauf,
sondern sind mehrere drauf. Vier oder fünf sehe ich hier teilweise parallel.
Das heißt also, es klatscht da einfach draußen auf der Packung. Man sieht es viel besser als diesen Nutri-Score, der irgendwie ja bunt ist und auf den bunten Verpackungen nicht so viel auffällt.
Ja, und es ist hässlich.
Ne? Und es sieht
nicht cool aus. Du willst als Markenanbieter, willst du diese hässlichen vier schwarzen Warnschilder nicht auf deiner Packung drauf haben.
Und es klappt einigermaßen. Dazu hören wir noch mal ganz kurz Marion Nessel, die kennt sich natürlich dahingehend auch aus. Du hast doch erzählt, sie sammelt Müsli-Packungen aus aller Welt.
Ja, das ist ganz witzig. Sie hat nach dem Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, gesagt, also wenn ich mich quasi revanchieren will dafür, dass sie sich zur Verfügung stellt, dann soll ich ihr doch bitte aus Deutschland Cornflakes und andere Cereal-Packungen schicken von Herstellern, die auch in den USA vertreten sind, weil sie es wahnsinnig interessant findet.
Die zu vergleichen?
Ja, und zwar, was steht da drauf? Ja. Was darf da beworben werden, was darf da nicht beworben werden und welche Warnhinweise müssen drauf gedruckt werden?
It is quite shocking to go into a Mexican supermarket and see how many products have warning labels on them.
And do they have actual results of that?
They certainly find a decrease in purchases of those products. And what they're trying to show, that decreased purchase leads to better biochemical indicators of health, leads to weight loss, but they're having trouble showing that.
Ja, wobei, also sie spricht gerade an, es gibt noch nicht die Studien, die das knallhart belegen. Wir haben einige gefunden, die schon zeigen konnten, dass Fälle von Adipose verringert werden könnten, wenn die Bedingungen da stimmen. Also da braucht es natürlich noch mehr Research. Ja, Research ist needed, wie es ja häufig der Fall ist. Aber dafür müsste das ja auch erstmal ein bisschen in größerer Masse ankommen.
Ja, also Marion Nessel hat auch aus guten Gründen immer sehr hohe Ansprüche.
Dass da was.
Die guten Gründe haben was damit zu tun, wie viele WissenschaftlerInnen auch in der Kommunikation über den juristischen Weg eingeschränkt worden sind. Mhm. Weil natürlich, wenn die ganzen Argumente und der Lobbyismus nicht mehr weiterhelfen, gerade in den USA auch versucht werden kann, KritikerInnen über Klagen, die vielleicht auch von vornherein gar keine Aussicht auf Erfolg haben, aber einfach wahnsinnig einfach viel Zeit und Geld kosten und unter Druck setzen, psychisch,
machen, ne?
Da weiterzukommen oder was zu verhindern. Und deswegen will sie natürlich Studien, die am besten schon die Kausalität nicht mehr diskutieren lassen. Und da muss man sagen, die haben wir für diese Eingriffe in der Form, glaube ich, in der Klarheit noch nicht. Aber wir haben gute Korrelationsstudien.
Und die, die es aber gibt, die wir dazu gefunden haben, die könnt ihr natürlich nochmal selber nachlesen in unseren Shownotes. Klickt da einfach rein, da sind sowieso alle Dinge, über die wir hier sprechen, drinnen. Kommen wir jetzt aber weiter zum nächsten Aspekt, den Luise Molling genannt hatte. Und da sind wir jetzt, sagen wir mal, bei dem, was man noch am ehesten als Verbot bezeichnen könnte. Wir hatten ja gesagt, sie hat sehr, sehr viele Vorschläge, die sich nicht mit Verboten beschäftigen. Das waren jetzt alles keine Verbote, sondern eben Bedingungen, die man ändern kann. So, aber jetzt sind wir bei einem Thema, haben wir hier schon öfter angesprochen, Werbeschranken. Und zwar vor allen Dingen für Kinder. Was würde es da brauchen? Da sind wir auch wieder mal bei der WHO. Die hat nämlich schon 2010, das ist jetzt 15 Jahre her, gesagt, Kindermarketing von Lebensmitteln ist eine der wesentlichen Hauptursachen für einen ungesunden Start ins Leben. Dazu hören wir ganz kurz nochmal Armin Vallée von der Verbraucherzentrale.
Wir wissen, dass wenn in der Kindheit die Ernährung schlecht ist, zuckerreich ist, wenn Übergewicht vorhanden ist, dass es sehr, sehr schwierig wird, im Laufe des Lebens aus dieser Falle herauszukommen. Und da wäre für uns natürlich auch an erster Stelle, dass es Werbebeschränkungen gibt, ja, vor Schulen, vor Spielplätzen, im Internet, aber auch beim Fernsehen, ja, ganz zu schweigen von Social Media, wo ja jetzt das meiste abläuft, was Kinder und Jugendliche erfahren und mitnehmen.
Und da müsste natürlich dringend was passieren. Und da gab es einen Vorstoß und es hat nicht funktioniert. Und wir haben natürlich nachgefragt in dem Ministerium, was schon mal einen Vorschlag gemacht hat mit der letzten Regierungskonstellation sozusagen. Da gab es ja den Vorschlag, komm, Werbeverbot, sehr spezifisch für Kindersendungen in Bezug auf Kinder, an Kinder gerichtet. Das sollte doch bitte kommen. Das ist gescheitert, kläglich. Aber auch jetzt hört sich's nicht gut an. Du hast die Antwort da, die wir schriftlich bekommen haben.
Genau, aus dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, so wie das jetzt heißt, da natürlich aus der Abteilung, die für Ernährung zuständig ist, und die antwortet uns: Für die Regulierung der Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet, existiert bereits ein System der Selbstregulierung durch die Verhaltensregeln zur Lebensmittelwerbung des Deutschen Werberats. Es ist im Jugendmedienschutzstaatsvertrag der Länder verankert. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass von zusätzlichen Werbebeschränkungen abgesehen wird.
Das funktioniert bestimmt super, du, wenn die verkaufen wollen, sich selber regulieren. Das kriegen die hin.
Wir hatten schon verschiedentlich jetzt auch von den ExpertInnen, mit denen wir gesprochen haben, die Einschätzung, dass solche Selbstbeschränkungen normalerweise nicht funktionieren. Das verwundert auch nicht, denn wenn man sich anschaut, wie die Diskussion über all solche Maßnahmen immer wieder abgelaufen ist. Wir haben ein Thema, bei dem gesellschaftlich eigentlich Einigkeit darüber besteht, dass man etwas tun müsste. Dann gibt es eine politische Stimmungslage, in der versucht wird, solche Regeln zu vereinbaren. Mhm. Und dann ist der Versuch derjenigen, die reguliert werden sollen, immer zuverlässig zu sagen, nein, schreibt das nicht in ein Gesetz, weil dann wird es ja auch mit Sanktionen bewährt sein, wenn man sich nicht daran hält.
Ja, vielleicht.
Dann bekommt man Strafen, ja, wie auch immer die aussehen. Sondern erlaubt uns doch, das selbst zu lösen,
wir managen
über eine freiwillige
das schon.
Selbstkontrolle, wie auch immer die aussieht. Wir machen das für euch. Mhm. Und wenn man tatsächlich etwas verändern will, dann wird das nicht funktionieren. Wir haben das beim Thema Glücksspiel, wir haben das früher beim Thema Tabak gehabt, wir haben es heute beim Thema Alkohol und wir haben es beim Thema der Werbung für ungesunde Lebensmittel gegenüber Kindern und Jugendlichen. Denn wenn es funktionieren würde, dann würden zwei Sachen passieren. Wir würden Veränderungen bei den Werbemaßnahmen gegenüber Kindern und Jugendlichen wahrnehmen. Ja. Und wir würden Veränderungen bei den Zahlen zum Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen wahrnehmen. Beides tun wir nicht, also funktioniert es nicht. Und ich kenne kein Argument der Industrie, das für das weitere Erlauben von Werbung gegenüber Kindern und Jugendlichen für ungesunde Lebensmittel vorbringt, das nicht beinhaltet, dass der Schutz von Kindern egal ist an der Stelle. Ein Argument lautet ja zum Beispiel, das ist besonders perfide, dass es ja nicht so sei, dass Kinder und Jugendliche mehr von besonders ungesunden oder bestimmten Lebensmitteln nachfragen würden.
Nee, halt. Wegen der Werbung. Da gehen sie sogar noch weiter. Ich habe nämlich hier nochmal nachgeguckt, was ist denn diese Selbst, was haben sie gesagt, die Selbstbeschränkung, die Selbstregulierung, so heißt es richtig, was ist die denn? Und hier steht, das fand ich auch ein super Satz, deshalb gebe ich Ihnen den nochmal kurz, dabei sind Lebensmittel per se weder gesund noch ungesund.
Das ist die ganz alte Schiene und das können wir wirklich, die Frage habe ich wirklich fast allen ExpertInnen, denen ich in der Recherche Fragen stellen konnte, gestellt, ob wir uns darauf einigen können, dass es ungesunde und gesunde Lebensmittel gibt. Keiner meiner GesprächspartnerInnen hat das in Frage gestellt. Keiner.
Also das ist einfach mal, da steht ganz oben in der Selbstregulierung einfach Quatsch.
Und das ist, wer das behauptet, der zeigt, dass er das Thema nicht ernst nehmen will.
Thema verfehlt.
Und das andere ist, jetzt muss man das ja mal umdrehen. Kein wirtschaftendes Unternehmen würde relevant Geld für Marketing für die eigenen Produkte ausgeben, wenn sie nicht daran glauben würden, dass dieses Marketing auch irgendeinen Effekt hat. Wenn also Lebensmittelkonzerne Millionen von Werbeeuro dafür ausgeben, explizit gegenüber Kindern und Jugendlichen zu werben, dann muss es auch einen Zweck erfüllen. Ja. Und wenn dieser Zweck erfüllt wird, dann führt das unweigerlich dazu, dass Kinder und Jugendliche mehr ungesunde Lebensmittel haben wollen und offensichtlich auch bekommen, als für sie gesund ist. Und jetzt müssen wir uns als Gesellschaft fragen, wie wir mit den schutzwürdigen Interessen einerseits der Lebensmittelindustrie und andererseits unserer Kinder umgehen. Und die letzten Jahrzehnte über und auch jetzt in der aktuellen Koalition entscheiden wir uns ganz entschieden gegen unsere Kinder.
Und dass man sich aber für die Kinder entscheiden könnte, das haben andere Länder uns schon vorgemacht. Wir rühmen uns ja dann meistens so, ja komm, hier alles Schutz ganz groß, wir sind bei ganz weit dabei.
Alles liberale Marktwirtschaften, ne? Also es, ja. Wir sprechen ja, hier ja, nicht ja, ja. Von...
Nein, es gibt schon in 20 Ländern weltweit diese einschränkenden Regeln, dass an Kinder die Werbung nicht so gerichtet werden darf. Und dann gibt es nochmal Untersuchungen mit 79 verschiedenen Staaten, die sich alle daran beteiligt haben. Das war schon ein bisschen länger her, 2002 und 2016. Und da war wirklich zu sehen, pro Kopfverkauf von jetzt allen möglichen ungesunden Lebensmitteln, ob das jetzt Limos sind oder Schokoriegel oder whatnot, ja, das ist pro Kopf um 9% gesunken, einfach grundsätzlich. Das ist ja dann nicht nur Kinderschutz, das ist ja wiederum Bevölkerungsschutz, wenn ich overall diese 9% habe, in denen ohne die Beschränkung, jetzt kommt's, ist der Verkauf um 14% gestiegen.
But any attempt to control marketing to children comes up against food industry interests. And they're not very happy about the idea and oppose it in every way they can. And I don't see any signs of any interest in even looking at any of that. But that would be the first place I would start. Now, I know that that is marketing to children for the food industry is their line in the sand. That's where they draw the line. And I have heard food industry executives say, we would love to stop marketing to children. We think it's ethically wrong.
But
our stockholders won't let us.
Und das ist ja genau das Argument, für den Gesetzgeber tätig zu werden. Weil ich kann den Verantwortlichen in Lebensmittelkonzernen keinen Vorwurf daraus machen, dass sie im Wettbewerb um Umsätze und Erträge das machen müssen. Wenn ich da in der Entscheidungsverantwortung wäre und Verantwortung für die MitarbeiterInnen dieses Unternehmens tragen würde, würde ich auch so entscheiden müssen, dass ich möglichst viel Umsatz und Gewinn mache mit den Produkten, die ich anbieten kann. Und wenn der Gesetzgeber aber kommt und für alle die Regeln ändert, dann kann ich mich dem anpassen und wenn ich dann besonders gut bin, dann gewinne ich ja das Wettrennen
trotzdem
gegen meinen
wieder.
Wettbewerb.
Ja, genau.
Ja. Und wir haben ja mittlerweile schon auch in den bisherigen Folgen und auch heute, glaube ich, ausreichend herausgearbeitet, dass es möglich ist, das Geschmacksempfinden und die Lust auf Lebensmittel bei uns allen so zu verändern, dass wir auch mit Lebensmitteln zufrieden sind, die weniger Zucker, weniger Fett, weniger Salz und andere Nähr- oder Mineralstoffe, die wir nicht haben wollen, trotzdem attraktiv finden.
wir brauchen da einfach mehr politische Interaktion, also auch Engagement, dass sich wirklich was ändert. Das hat Luise Molling nochmal zusammengefasst.
Das Problem, was wir hier in Deutschland haben, aber was generell der gesundheitliche Verbraucherschutz und sämtliche Präventionsmaßnahmen haben, ist, there is no glory in prevention, wie man so schön sagt auf Englisch. Das Problem ist, dass Prävention immer langfristig wirkt, dass die Politik aber eben immer nur in Legislaturperioden denkt. Das heißt, ein Politiker überlegt sich eben dreimal, ob er jetzt eine sinnvolle Präventionsmaßnahme umsetzt, deren Früchte vielleicht erst in 10 Jahren zu sehen sein werden, oder ob er eben wieder darauf setzt, dass die Wirtschaft vor allem grenzenlos Profite macht, weil die kommen eben sehr schnell zum Tragen und nicht erst in 10 Jahren.
Und was wir nicht vergessen dürfen, das haben wir, glaube ich, hier einmal kurz bis jetzt angeschnitten, die Mehrheit in Deutschland, also der Bevölkerung, das ist ja auch der Witz, die wäre ja dafür. Die wird ja sagen, ja, bitte, mach das. Das, wir wollen das eigentlich. Wir haben euch gewählt, damit ihr das durchsetzt. Ja, Maßnahmen wie Werbeschranken, wie Zuckersteuer. Da gibt es Umfragen von der Verbraucherzentrale zu. Quelle findet ihr auch in den Shownotes, die das belegen. Und das will nicht nur die Mehrheit, sondern da sind sich sogar Matthias Berger von Dr. Oetker und Marion Nessel einig.
Also ich würde mir ein Kennzeichnungsprogramm der EU wünschen, was wirklich standardisiert ist, was alle verwenden. Das ist für mich als Wissenschaftler eigentlich das Angenehmste, weil dann habe ich ein Level Playing Field. Dann habe ich eine Situation, wo jeder mit den besten Entwicklungsmöglichkeiten profilieren kann. Also das würde ich mir wünschen. Und dass das System sich dann nicht mehr verändert und vor allen Dingen nicht gekapert wird durch andere Interessen.
Let's let the government help. Let's let the government create a level playing field for all food businesses, so that everybody's up against the same kind of regulations, and stop the marketing to kids. Put some controls on the size of portions. Put some controls on advertising. Make supermarkets put the healthier foods where they can be most easily seen. Do something about the pricing so that healthy foods are cheaper than unhealthy foods. What you want to do is you want to make the healthy choice the easy choice and the less expensive choice, the most accessible choice.
Bitte. Ich glaube, das unterschreiben wir beide nur so als große Bitte mit.
Das war ein sehr schönes Schlusswort eigentlich von Marion Nessel.
Damit sind wir auch bei dem Ende unserer dritten Dosiswissen-Spezialfolge angelangt. Jetzt haben wir so viel, wie es jetzt ging, über Lobbyismus und das, was sich auch ändern müsste in der Politik, gesprochen. Wir steuern auf die letzte Folge unserer Spezialreihe zu, die ihr wieder dann in einer Woche am Freitag hören könnt. Und das wird vielleicht unangenehm, aber wir gucken auf die Medizin. Und wie adipöse, dicke Menschen in der Medizin wahrgenommen werden, was für ein Stigma sie da vielleicht auch erfahren, was das für Probleme machen kann und wie dieses Stigma natürlich auch in der Gesellschaft präsent ist.
Und ihr könnt euch darauf vorbereiten. Ich blättere hier gerade in der letzten Apothekenumschau, denn das ist die Sonderausgabe zum Thema Übergewicht mittlerweile, denn heute liegt schon die neue Apothekenumschau-Ausgabe in den Apotheken. Aber für euch als HörerInnen von Ne Dosis Wissen gibt es ein besonderes Angebot. Ihr schreibt eine E-Mail an redaktion@gesundheithoeren.de und bekommt, solange wir noch welche haben, diese Sonderausgabe von uns nach Hause geschickt, wenn ihr uns eure Adresse mitschickt. Dann könnt ihr die 100 Seiten zum Thema Übergewicht lesen und euch vorbereiten, zum Beispiel mit dem Artikel, den wir über das Gesundheitswesen geschrieben haben, die Stigmatisierung in der Medizin, und der euch genau vorbereitet auf die Folge in der nächsten Woche.
Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.